Was ich schon merke, was ich krass finde, ist, wie regelmäßig ernsthaft darüber geredet wird, was man im September macht, wenn die AfD an die Regierung kommt und ob Leute vielleicht aus Sachsen wegziehen oder ähnliches. Also vor 10 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mal an den Punkt komme, dass ich mit Leuten überlege, ob man zumindest irgendwie eine Region verlässt, weil die Verhältnisse zu krass werden. Und das ist schon beängstigend, ja.
Und ich habe aber auch so das Gefühl, dass gesellschaftspolitisches Engagement der einzige Ausweg aus der Ohnmacht ist und das Einzige, was mir irgendwie auch hilft, mit diesen Ängsten auch umzugehen. Also die Dinge müssen nicht so sein, wie sie sind. Sie könnten auch ganz anders sein. Und genau, ich will nach wie vor alles verändern.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um die Frage, was tun gegen die AfD? Bei den anstehenden Ostlandtagswahlen könnte mit der AfD zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine rechtsextreme Partei stärkste Kraft werden. Wie die AfD zu so einer Bedrohung werden konnte, dazu haben meine Gäste Judith Götz und Thorsten Mense einen Sammelband veröffentlicht. Rechts, wo die Mitte ist, die AfD und die Modernisierung des Rechtsextremismus, so heißt das Ding. Ja, und wie der Titel schon ein bisschen verrät, spreche ich mit Judith und Thorsten hier im Dissens-Podcast darüber, wie es die AfD schafft, ihren Rechtsextremismus modern zu verpacken, darüber, wie die Mitte der Gesellschaft die AfD erst normalisiert hat und was das alles für Antifaschismus heute bedeutet. Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ihr hört den Dissens-Podcast. Judith und Thorsten, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Danke euch. Hallo.
Hallo.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir wollen sprechen über die AfD, ihren Aufstieg und auch, was es braucht, um eine weitere Rechtsentwicklung in unserer Gesellschaft der etwas entgegenzusetzen. 2024 könnte nämlich das Jahr werden, in dem zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine rechtsextreme Partei stärkste Kraft in gleich 3 Parlamenten wird. Und so ein Vorgeschmack auf die anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen, Thüringen, die gab es ja schon bei den Kommunal- und Europawahlen jetzt vor kurzem. Und da haben sich mehr Leute denn je entschieden für eine Partei, die keinen Hehl aus ihrer antidemokratischen Agenda macht. Und das trotz Korrektivrecherche, müssen wir uns in Erinnerung rufen, und trotz Massendemos. Mal für den Anfang, ihr beiden, wir wollen natürlich noch detailliert über eure Analyse zum Aufstieg der AfD sprechen. Aber mal für den Einstieg, Thorsten, an was für einem Punkt befinden wir uns gerade aus eurer Sicht? Ihr sprecht da in eurem Buch recht dramatisch von einem Kippen in eine präfaschistische Gesellschaft und ja. Das würden vielleicht die ein oder andere Person als Alarmismus bezeichnen. Also warum sprecht ihr davon und wie erklärt ihr euch auch, warum die faschistische Bedrohung im Post-Nazi-Deutschland heute so real ist? Das hat ja vorher keine rechtsextreme Partei, die NPD nicht und auch keine andere rechtsextreme Partei war so real, kurz vor der Macht, so.
Naja, das mit dem Übergang in eine präfaschistische Gesellschaft ist natürlich auch so ein bisschen ein catchiger Satz. Und wir sagen jetzt auch nicht, dass wir bereits in präfaschistischen Zeiten leben, sondern stellen eher die Frage, ob man das denn merkt, wenn das sozusagen der Fall ist. Und ich glaube, dass das wirklich ein ganz grundlegendes Problem ist, dass man das Ausmaß gesellschaftlicher Veränderungen eben oft erst im Nachhinein begreift, weil man eben selber Teil von diesen meist ja doch schleichenden Veränderungen sozusagen ist. Und ich denke, in der Regel unterschätzt man die Gefahr eher, als dass man sie überschätzt. Und wenn man da quasi in die Geschichte guckt, sei es jetzt am Vorabend von faschistischen Diktaturen oder auch von Bürgerkriegen, also mal ganz platt gesagt, in der Regel sind die Leute zu spät ins Exil gegangen. Und trotzdem sind wir nicht der Meinung, dass wir vor einem neuen Faschismus wie in den 30er Jahren stehen oder dass ein zweites Auschwitz jetzt vor der Tür steht. Andererseits zeigen die Deportationspläne der AfD und anderer ja doch sehr deutlich die Gefährlichkeit, mit der wir es hier zu tun haben. Und insofern denke ich lieber Alarmismus als die Gefahr kleinreden oder sich selbst damit beruhigen, dass es ja doch immer noch eine schweigende demokratische Mehrheit gäbe. Und wenn wir mit dem Alarmismus Unrecht behalten, umso besser. Na, dann freuen wir uns natürlich auch. Und zu der zweiten Frage, warum denn die faschistische Bedrohung so real ist, das ist natürlich die ganz große Frage, die wir auch sehr ausführlich in dem Buch bearbeiten. Vielleicht kurz quasi wichtige Punkte zusammengefasst, wo natürlich sehr viel zusammenkommt. Zum einen ist es natürlich eine Krisenreaktion, heißt einerseits eine Reaktion auf die multiplen Krisen der letzten Jahre, angefangen bei Finanzkrise 2007, 2008, Corona-Pandemie, Klimakatastrophe, Inflation, Ukraine-Krieg, da kommt ja wirklich sehr viel in den letzten Jahren zusammen. Und das kommt eben auf die Krisenhaftigkeit der Verhältnisse obendrauf. Also heißt, dass der Kapitalismus ja zumindest für die allermeisten Menschen, die in ihm leben müssen, selbst eine Dauerkrise darstellt. Und das verstärkt eben diesen einerseits den Wunsch nach autoritären Krisenlösungsstrategien und andererseits aber auch die Anziehungskraft von solchen regressiven Gemeinschaftsvorstellungen, was ja Nation, Kultur oder auch Geschlecht ist. Und die AfD schafft es offensichtlich, dass, sage ich mal, faschistische Potenzial in der Gesellschaft, was es ja schon immer gab, was aber eher geschlummert hat oder vielleicht bei der CDU ganz gut aufgehoben war, zu aktivieren und zu mobilisieren. Und dass das so gut funktioniert, hängt eben auch mit einer gesamtgesellschaftlichen autoritären Entwicklung der sogenannten Mitte zusammen, was bei uns ein wichtiger Punkt im Buch ist. Darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen. Und grundsätzlich ist es ja einfach ein globaler Trend. Also diese autoritäre Revolte ist ja global zu beobachten und es ist eben gerade auch einfach ein recht erfolgversprechendes Konzept. Und daran knüpfen die an.
Ja. Judith, wir wollen auch drüber sprechen im Verlauf des Gesprächs, wie eigentlich heute angesichts eines modernisierten Rechtsextremismus, da geht ihr auch drauf im Buch ein, und angesichts auch der Rechtsentwicklung der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft, wie da auch Antifa und Linke sich neu aufstellen müssen, wie zeitgemäße Gegenstrategien aussehen können. Wir sehen ja, dass die gesellschaftliche Linke und die klassische Antifa-Bewegung gerade schwach sind. Gleichzeitig haben wir es mit einer Normalisierung der AfD in vielen Teilen des Landes zu tun, was sich auch bemerkbar macht an mehr rechter und rassistischer Gewalt etwa. Was müssen denn aus eurer Sicht, auch darüber wollen wir nachher natürlich noch sprechen, detaillierter, was müssen Linke aus eurer Sicht ganz grundlegend verstehen, wenn wir das weitere Kippen der Gesellschaft in Richtung Autoritarismus und auch weiteren offenen Faschismus wie mit der AfD dann, wenn wir dem was entgegenhalten wollen?
Ja, ich denke, und das versuchen wir auch in dem Buch stark zu machen, beziehungsweise Herr Thorsten ist ja auch schon ausgeführt, dass wir vor allem die gesellschaftlichen Ursachen für diesen Aufstieg rechtsextremer Ideologie und der damit verbundenen Parteien selbst stärker in den Blick nehmen müssen. Und dazu gehört natürlich als allererstes die strukturelle Ebene, also dass wir Rechtsextremismus eben nicht als etwas begreifen, was am äußersten rechten Rand angesiedelt ist, sondern Rechtsextremismus und die mit ihm verwandten autoritären Einstellungsmuster als Teil der kapitalistischen Ordnung begreifen müssen, die eben auf Ungleichheit und damit natürlich auch auf rassistischer und geschlechtsspezifischer Diskriminierung aufbauen. Also dass diese Ideologien der Ungleichheit eigentlich in der Mitte der Gesellschaft vorhanden sind, immanenter Bestandteil der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung und im Rechtsextremismus ins Extreme getrieben werden. Und dementsprechend reicht es eben nicht aus, sich nur immer mit den äußersten rechten Rändern zu beschäftigen, sondern wenn wir uns mit den Ursachen auseinandersetzen müssen und wollen, dann müssen wir natürlich den Blick eben auf genau diese gesellschaftliche, unter Anführungszeichen, Mitte auch richten. Gleichzeitig, wie Thorsten auch schon erwähnt hat, entstehen aus diesen Ideologien der Ungleichheit auch autoritäre Krisenlösungsstrategien. Und die Krisen, hat Thorsten eh auch schon erwähnt, mit denen wir aktuell konfrontiert sind, sind sehr vielfältige. Und da kann der Rechtsextremismus oder rechtsextreme Parteien eben sehr unterkomplexe, vereinfachte, auf Feindbildern und Bedrohungsszenarien aufbauende Lösungsstrategien anbieten. Und da, glaube ich, muss man eben ansetzen, diese Hinwendungsanreize zu rechtsextremer Ideologie verstehen zu können, um dann entsprechend auch alternative Angebote machen zu können. Und nicht zuletzt denke ich, dass es, oder haben wir in dem Buch auch stark gemacht, dass es auch einfach diese politisch-kulturellen Verschiebungen, die innerhalb der Gesellschaft stattgefunden haben, analysiert werden müssen, die den Aufstieg der AfD und auch anderer rechtsextremer Parteien in Europa, aber auch darüber hinaus ermöglicht haben, das genauer unter die Lupe zu nehmen. Und ich habe ja hier sozusagen noch ein zweites großes Beispiel, nämlich Österreich, wo mein Lebensmittelpunkt ist, wo wir diese Entwicklungen der Diskursverschiebungen, der Normalisierung des Rechtsextremismus, die Erweiterung der Resonanzräume etc. schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten beobachten können. Und ich glaube, hier braucht es eben eine Entnormalisierung und eine Entwöhnung von einer Alltäglichkeit, an die sich leider viele schon einfach zu stark gewöhnt haben. Mhm. Und nicht zuletzt, und das ist eben auch mit dem Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben, denken wir, dass es eben wichtig ist, den Fokus aber auch auf die Partei selbst zu richten, ihr Auftreten, auf ihre Inhalte, die sich ja in vielerlei Hinsicht auch vom traditionellen Rechtsextremismus unterscheiden, ohne allerdings weniger rechtsextrem geworden zu sein. Und da versuchen wir eben genau den Punkt stark zu machen, die AfD als Ausdruck einer Modernisierung des Rechtsextremismus zu begreifen, der sich veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst hat, aber ohne dadurch irgendwie weniger gefährlich worden zu sein. Also kurz zusammengefasst, was wir mit dem Buch auch wollten, ist eben die Modernisierung dieser Ideologie dechiffrierbar zu machen, also Linken auch ein Tool zur Verfügung zu stellen, um diese Facetten der Ideologie auch erkennen zu können, die Hinwendungsanreize zu verstehen, um so alternative Angebote schaffen zu können. Und ich denke, dass es eben auch sehr wichtig ist und sehr zentral, sich nicht immer nur auf die äußersten Skandale zu fokussieren, also die unnötigsten Sager von einzelnen AfD-PolitikerInnen und sich bei den Skandalen sozusagen aufzuhalten, sondern halt wirklich auf die Alltäglichkeit und Normalität dieses Gedankenguts zu fokussieren und eben so wenig der AfD immer nur ihre scheinbaren Widersprüche vorzuwerfen, sondern viel stärker auch darauf zu fokussieren, wie es diese Partei schafft, durchwegs unterschiedliche, widersprüchliche Positionen auch miteinander zu verbinden und dadurch auch für viel breitere Gesellschaftsgruppen ansprechbar zu sein, als das vergangene rechtsextreme Projekte geschafft haben.
Mhm. Ja, danke auch dir. Wir wollen ja nachher auch noch im Detail auf das, was ihr Modernisierung des Rechtsextremismus nennt, da wollen wir noch drauf zu sprechen kommen. Eine Modernisierung, die etwa dafür sorgt, dass nicht nur alte weiße Männer und stramme Nazis irgendwie bei der AfD Gehör finden oder sich von ihr angezogen fühlen oder sogar bei ihr Mitglieder sind, sondern auch Menschen mit Migrationsgeschichte, BIPOCs, jüdische Mitglieder hat die AfD auch und auch queere Menschen. Du beschäftigst dich in einem Beitrag im Sammelband mit Transmenschen in der AfD und warum die da mitmachen, ne? Ist ja auch erstmal großes Fragezeichen, ploppt da, glaube ich, bei vielen auf, wenn man dran denkt, warum machen die da mit bei einer antifeministischen, queerfeindlichen Partei, ne? Ich würde gerne noch mal zu Beginn darauf zu sprechen kommen, was euch vielleicht im Blick auf die AfD und wie wir sie bekämpfen, sage ich mal, im Mainstream-Diskurs zu kurz kommt, was euch vielleicht auch so ein bisschen dazu motiviert hat, euren Sammelband herauszugeben. Rechts, wo die Mitte ist, heißt er, die AfD und die Modernisierung des Rechtsextremismus. Und ihr habt ja schon gesagt, es ist der Versuch, eine linken Analyse des Aufstiegs der AfD und auch linken und progressiven Kräften ein Tool an die Hand zu geben, den Aufstieg und seine Ursachen zu verstehen und dadurch auch zu verstehen, was braucht es eigentlich im Kampf gegen die AfD. Beschreibt doch nochmal, was hat euch motiviert zu dem Buch? Und das hängt zusammen eben mit der Frage, was fehlt euch denn in der öffentlichen Debatte um die AfD?
Ja.
Also vielleicht hat sich das ja auch bei den Massenprotesten zuletzt gezeigt, dass es da blinde Flecken gibt in der Analyse des Aufstiegs der AfD und dann auch in der Frage, wie sie sich dann eben zurückdrängen lässt. Also mir scheint da, dass da die Fokussierung auf die AfD alleine als eine dicke Bedrohung für die Demokratie und dann hat man zum Beispiel irgendwie ein Verbotsverfahren als das Allheilmittel, denken viele, das sei das Allheilmittel, dass das ja zu kurz greift, wie ihr ja auch sagt. Also welche Lücken seht ihr da, die euch dann auch motiviert haben, euer Buch zu machen?
Ich fange mal direkt beim zweiten Punkt an, den du genannt hast, also mit den blinden Flecken. Das ist ja, dass sowohl in den Protesten und auch in der ganzen Diskussion um das AfD-Verbot, das halt immer so dargestellt wird, als ob die AfD die größte oder sogar einzige Bedrohung der Demokratie sei und dass das so eine Bedrohung ist, die quasi von außen kommt. Und wie Judith ja schon ausgeführt hat, ist es uns eben wichtig, also einerseits zu zeigen, dass eben der Rechtsextremismus, den die AfD vertritt, grundsätzlich sozusagen strukturell seine Ursachen in der Gesellschaftsordnung und in der ökonomischen Ordnung hat, aber auch, dass die AfD tatsächlich ein Symptom ist oder ein Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen autoritären Entwicklung und dass das, also ich glaube, das schreiben wir auch in der Einleitung, dass es uns eben nicht darum geht, wie das in diesen Protesten der Fall war, die bürgerliche Demokratie jetzt vor der AfD zu beschützen oder retten zu wollen, sondern vielmehr eben zeigen, dass der Erfolg und der Aufstieg der AfD vielmehr Ausdruck ist der sich zuspitzenden Verhältnisse und dass das, was die AfD vertritt, eben eine verschärfte Form ist von Ideologien und Einstellungsmustern, die eben in der Ordnung, in der wir leben, schon alles angelegt sind. Also heißt Nationalismus, Rassismus, Antifeminismus, Antisemitismus. Und ich glaube, das ist eben dieser blinde Fleck. Und für mich besteht da eben auch die Gefahr drin, dass man denkt, naja, es ist halt eben nur die AfD die Bedrohung. Und wenn man die, sei es jetzt durch so ein juristisches Instrument wie ein Parteienverbot quasi bekämpfen oder sogar beenden kann, dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Aber das ist sie eben keineswegs. Und die autoritäre Entwicklung, die sehen wir ja die ganze Zeit voranschreiten, auch ohne, dass die AfD an der Regierung ist. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, den man irgendwie dabei sehen muss. Hm.
Und uns ist durchaus bewusst, dass gerade aktuell eine Vielzahl von Büchern auch zu dem Thema erscheinen. Und dennoch denken wir, dass wir mit unserem Buch da schon auch eine Leerstelle füllen, nämlich ganz klar diese linke Perspektive, die eben nochmal deutlich macht, dass das Problem ein größeres ist und versucht mit explizit linken Analysen da auch eine fundamentale Gesellschaftskritik zu üben. Und ich finde, uns ist es wirklich ganz gut gelungen, gerade irgendwie auch die Themen, die viele Menschen, also jetzt würde ich sagen, auch über den linken Rand hinaus beschäftigen, aufzugreifen. Also beispielsweise, wie kann es sein, dass eine lesbische Frau an der Spitze der AfD steht? Wie kann es sein, dass es eine Interessensgemeinschaft von Homosexuellen in der AfD gibt? Wie kann es sein, dass es jüdische Abgeordnete gibt etc.? Also auch ein bisschen sich anzunähern an die komplexeren Fragen und das, was der AfD oft als scheinbare Widersprüche vorgeworfen wird und dafür auch Antworten zu finden. Und nicht zuletzt, und da spreche ich wieder ein Stück weit aus der österreichischen Perspektive, fand ich es auch besonders spannend, mich tatsächlich auch mit dieser Modernisierung des Rechtsextremismus auseinanderzusetzen. Weil in Österreich haben wir mit der FPÖ eine Partei, die es einfach schon 60 Jahre lang gibt und die an der diese Modernisierungsbestrebungen eigentlich weitgehend abgeprallt sind. Also sowas wie Homosexuelle in der FPÖ, das ist wirklich undenkbar. Und es gibt auch nach wie vor keinen selbstgeouteten homosexuellen Politiker oder Politikerin in der FPÖ, ebenso wenig jetzt irgendwie POCs etc. Und ich fand es eben auch vor allem spannend, mich mit diesem Modernisierungsprozess, mit den veränderten politischen Angeboten, mit der Mainstreamisierung von rechtsextremen Gedankengut da am Beispiel der AfD auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, dass das letztlich auch analytische Blaupausen für andere gesellschaftspolitische Entwicklungen in anderen Ländern auch sind. Mhm. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass es in Deutschland noch stärker möglich ist, in bestimmte politische wie auch analytische Debatten rein zu intervenieren, als das in Österreich der Fall ist. Also in Österreich, und damit möchte ich nicht schmälern, dass ganz viele Menschen auch ganz viel Wichtiges tun, um die FPÖ zu verhindern und ihre Einflussbereiche zu schmälern. Aber dennoch habe ich hier das Gefühl, dass dieser Prozess der Normalisierung schon viel weiter fortgeschritten ist und auch die Resonanzräume für linke Analysen nicht die gleichen sind. Und genau, auch diesen Aspekt fand ich irgendwie spannend oder auch irgendwie zu sehen, dass nach dem Bekanntwerden der Korrektivrecherche, dass sich da auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene viel getan hat, dass man natürlich auch kritisch beäugen kann und ja auch leider wieder verpufft ist. Aber dennoch habe ich das Gefühl, da ist gerade viel in Bewegung und vielleicht ist es so eine Möglichkeit, um Wissenschaft und Aktivismus, diese Schnittstelle in Form von diesem Buch zusammenzuführen und da irgendwie auch einen Beitrag zu leisten. Auch wenn ich natürlich jetzt nicht die Illusion habe, dass Leute, weil sie unser Buch lesen, die AfD nicht mehr wählen werden. Aber ich denke, wie ich schon vorhin erwähnt habe, dass es tatsächlich auch ein hilfreiches Werkzeug sein kann, um eigene Analysen zu schärfen, um neue Impulse für Debatten zu setzen und die Diskussion auch ein bisschen voranzutreiben. Hm.
Ja, ich glaube auch, das ist jetzt nicht so die Zielgruppe von eurem Buch und irgendwie Leute, die AfD wählen, aber schon dann halt eben linke und progressive Kräfte und ja. Die finden in eurem Buch wirklich sehr viel Lesens und Wissenswertes, vor allem dazu, welche Analyse braucht man vom Aufstieg und was bedeutet das dann auch eben für antifaschistische Kämpfe jetzt in der Zukunft und Gegenwart, und da wollen wir nachher auch noch drüber sprechen. Genau, aber lasst uns zunächst einmal über die ganz zentralen zwei Aspekte, die ihr in eurem Buch thematisiert, lasst uns die erstmal aufrollen. Angefangen mit den strukturellen Ursachen, die ihr für den Aufstieg der AfD seht, vor allem die AfD als Krisensymptom und auch den Rechtsruck in der Mitte, den wir sehen, etwa die Asylrechtsverschärfung der Ampel, die da ja Sachen umsetzt mittlerweile, die vorher nur die AfD geäußert hat, noch vor ein paar Jahren. Ja. Und der zweite ganz zentrale Aspekt eben diese Modernisierung des Rechtsextremismus, die Mainstreamisierung, wie du es gerade, Judith, auch genannt hast, wodurch die AfD es eben auch schafft, breitere Schichten als jetzt damals in Deutschland etwa die NPD, da breitere Bevölkerungsschichten anzusprechen. Genau, lass uns mal mit einem Blick auf die sogenannte Mitte anfangen. Thorsten, du schaust da in deinem Buch, nämlich in einem Beitrag, eben auf den Aufstieg der Partei im Kontext von Krise und gesellschaftlicher Rechtsentwicklung. Was ist denn deine Grundthese für den Aufstieg der AfD und was sind so im Detail die Gründe für den Erfolg, die du da siehst und von denen du denkst, dass es auch wichtig ist, dass wir die im Handgemenge ja auch in den Blick nehmen und in den Vordergrund stellen?
Naja, also von der Grundthese her, das sind ja Dinge, die wir auch schon so ein bisschen angesprochen haben, oder du auch gerade gesagt hast, dass es eine Krisenreaktion darstellt, also das ist quasi so ein bisschen der zweite Teil meines Beitrages auch, was dann so ein theoretischer, vielleicht auch etwas ideologiekritischer Erklärungsversuch ist, der jetzt sozusagen auch nicht total neu ist oder dass ich mir was ganz Neues überlegt habe, sondern halt eher diese auch sozialpsychologischen Ansätze, dass es eben sowohl die Krisen, die aktuellen, als auch die Krisenhaftigkeit der Verhältnisse eben so ein identitäres Bedürfnis aus sich hervorbringen, weil sie eben geprägt sind von Unsicherheit, Instabilität, von Ohnmacht, von dem großen Wort Entfremdung oder vielleicht besser Kontrollverlust über das eigene Lebensumfeld. Und dass all das eben zu so einer autoritären Sehnsucht führt, was sich in diesem identitären Bedürfnis ausdrückt. Oder ein bisschen einfacher vielleicht ausgedrückt, also in einer Welt, in der nichts mehr sicher scheint, jetzt weder das Geld auf der Bank noch der Arbeitsplatz oder der Familienzusammenhang, vermittelt eben die Rechte, Bina Adamczak hat das mal schön formuliert in einem Text, vermittelt die Rechte eben das Bild einer sicheren Festung durch scheinbar stabile Zugehörigkeitsangebote wie Nation, Rasse in Anführungsstrichen oder auch Geschlecht oder genauer in dem Fall Männlichkeit. Und diese Attraktivität dieser als naturgegeben wahrgenommenen Kollektive ergibt sich halt gerade daraus, dass sie unkündbare Solidar- und Anspruchsgemeinschaften sind. Also heißt, die Zugehörigkeit gilt nicht als verhandelbar, weil sie den Mitgliedern qua Geburt zustehen und nicht nur die Zugehörigkeit, sondern eben auch die damit verbundenen Privilegien. Und daraus, finde ich, kann man sozusagen auch oder lässt sich ganz gut erklären, warum die Aggressivität und die Abwehr auch so groß ist, wenn man diese Gemeinschaftsvorstellung in Frage stellt, wie eben beim Geschlecht oder bei der Nation. Also warum es da diese massive Gegenwehr gibt, wenn man diese Konzepte dekonstruieren will, weil sie eben so eine ganz wichtige sozialpsychologische Funktion erfüllen. Und dieses identitäre Bedürfnis oder diese autoritären Sehnsüchte, die sind natürlich längst nicht nur auf den rechten, sogenannten rechten Rand der Gesellschaft beschränkt. Und das ist mir ganz wichtig in meinem Beitrag quasi darzustellen, dass ich nenne es da den bürgerlichen Resonanzraum, also dass tatsächlich maßgeblich, und das ist jetzt quasi die Antwort auf die Frage, was im Detail die Gründe für den Erfolg der AfD sind, dass da die sogenannte demokratische oder politische Mitte einen ganz großen Beitrag zu leistet, weil sie einerseits selbst so eine autoritäre Entwicklung gerade durchmacht. Du hast die Sachen schon angesprochen mit der Flüchtlingspolitik, die repressiven Versammlungsgesetze, da gibt es also auf jeden Fall noch um einiges mehr. Und weil sie aber auch quasi so eine Art, und das meine ich mit dem Resonanzraum, so ein politisch-kulturelles Umfeld schafft, in dem der Rechtsextremismus eben total gut gedeihen kann und worauf der aufbaut und sich ausbreiten kann. Hm. In meinem Beitrag mache ich quasi so einen Exkurs zu dem Sommermärchen, also der Fußball-WM der Männer 2006, wo es ja quasi diesen Ausbruch, ne, des deutschen Nationalismus gab und endlich durfte man wieder Flagge schwenken und alle haben es gemacht. Und da fand halt eine Normalisierung dieses deutschen Nationalstolzes statt, der meiner Meinung nach auch einen Teil zum Erfolg der AfD beigetragen hat oder quasi den Boden bereitet hat, auf dem sich dieser völkische Nationalismus in Form von Pegida und AfD überhaupt erst so ausbreiten konnte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man quasi den Anteil der Mitte am Aufstieg des Rechtsextremismus betrachtet und das eben nicht nur auf dieser theoretischen Ebene, dass das ne, Einstellungsmuster sind, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, sondern tatsächlich auch auf so einer ganz praktischen Ebene. Wie geht denn die Mitte mit dem Rechtsextremismus um? Was machen die mit dem? Und das ist eben dieser bürgerliche Resonanzraum, wie ich es nenne, der, glaube ich, da eine ganz wichtige Funktion innehat. Mhm.
Dieser bürgerliche Resonanzraum, hast du da vielleicht auch nochmal ein Beispiel, woran du das nochmal verdeutlichen kannst? Andere sprechen ja auch von so einer verrohten Bürgerlichkeit, die sich jetzt zunehmend in den Krisen zeigt.
Ja.
Und die dann eben auch zu einer Normalisierung oder einer Anschlussfähigkeit an rechtsextreme Diskurse dann beiträgt. Und was ist denn euer Eindruck? Ist das irgendwie von Mitte bis Sozialdemokratie oder eben bei den Konservativen, ist das irgendwie Wahltaktik? Also ich erinnere mich jetzt an der EU-Wahl, an dieses Plakat von der FDP, wo irgendwie so stand, Migration steuern, sonst machen es die Falschen. Oder ist es tatsächlich eine genuine autoritäre Wende? Die Frage stellt ihr auch selbst in eurem Buch aus der Mitte der Gesellschaft heraus.
Also ich würde sagen, es ist ein wirklich gesamtgesellschaftlicher Prozess, der sich bis in die Linke hinein feststellen lässt. Also das würde jetzt vielleicht ein großes Fass aufmachen mit Bündnis Sahra Wagenknecht und wie weit, sie sagt ja selber, sie ist keine Linke mehr, aber da zeigt sich ja auch dieses autoritäre Bedürfnis, sag ich mal. Ne? Und sie hat ja genau die gleichen Themen, Migration bekämpfen, Genderwahn bekämpfen irgendwie. Aber nochmal zurück zu diesem bürgerlichen Resonanzraum, weil ich ja gerade auch meinte, so ein bisschen auf der praktischen Ebene. Also einerseits beschreibt das halt auch einfach nur diese Normalisierung der AfD und rechtsextremer Position dadurch, dass man sie halt die ganze Zeit in Talkshows einlädt, ne? Dass man ihnen die ganze Zeit Platz in Zeitungen bietet, dass man sie interviewt und dass man die Begriffe und Themen der Partei übernimmt. Und andererseits ist es quasi dann von Parteien oder Politikerinnen aus dem selbsternannten demokratischen Spektrum, die sich dann Sprache und Konzepte und Themen der AfD zu eigen machen. Aber du hast es, glaube ich, auch schon gerade ein bisschen angesprochen. Ich finde es sehr wichtig zu erkennen, dass das Hauptproblem quasi nicht die Übernahme extrem rechter Positionen durch die selbsternannte politische Mitte ist, zum Beispiel aus wahltaktischen Gründen, sondern dass diese rechten Positionen eben genuin eigene Position einer bürgerlichen Mitte ist, die sich selbst infolge der jüngsten Krisen und angesichts der kommenden, wir wissen, das werden noch weitere auf uns zukommen, dass sie sich selber autoritären und identitären Lösungsstrategien zuwendet. Und die Liste sozusagen, wo man auch diese rohe Bürgerlichkeit, was ja von Heidmeier ein Begriff ist, also natürlich ist da ganz vor allem die Flüchtlingspolitik, die Brutalisierung, an den Außengrenzen. Ich meine, es werden Lager in Ruanda geplant. Die CDU fordert das. Die Zehntausende Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Also ich denke, alle Hörer und Hörerinnen wissen genau, da muss man gar nicht so ins Detail gehen. Aber ich finde, das zeigt sich auch quasi auf so ein bisschen so einer niedrigeren Ebene. Also sei es jetzt diese Geschichte bei den Berliner Silvesterkrawallen in Anführungsstrichen mit der Frage nach den Vornamen oder dass vor 2-3 Jahren Deutschfeindlichkeit als eine Kategorie politisch motivierter Kriminalität eingeführt wurde. Es zeigt sich in den Diskursen um Wehrpflicht, Kriegstüchtigkeit, Zeitenwende, aber um auch ein Beispiel zu bringen, was quasi weiter nach links reicht, weil ich das gerade vor 2 Tagen, glaube ich, gelesen habe, da gibt's einen Kommentar in der Taz zu den Forderungen von CDU und FDP, dass man die Grenzkontrollen, die bei der EM jetzt sozusagen temporär eingeführt wurden, dass man die doch beibehalten sollte, um Migration zu bekämpfen. Und der Kommentar in der Taz war, man hätte dafür nicht genug Polizei und es würde außerdem nichts bringen. Der Kampf müsse sich gegen die Hintermänner wenden, gegen die Schleuser. Mhm. Und dann stehe ich wirklich da und denke, okay, ich komme aus einer Zeit, da war offene Grenzen für alle eine linke Forderung. Und jetzt liest man in der Taz, ja, Migration bekämpfen, aber richtig. Und ich finde, dass sich das tatsächlich einfach auf sehr vielen Ebenen zeigt.
Judith, magst du vielleicht ergänzen, wie beobachtest du es vielleicht vom Blick aus Österreich nach Deutschland? Du hast vorhin schon beschrieben, ne, dass die Normalisierung von rechtspopulistischen bis rechtsextremen Positionen in Österreich ja schon seit Jahren auch noch ein Stückchen weiter fortgeschritten ist, mit der FPÖ dann auch in Machtpositionen, dort auch die Radikalisierung des Konservatismus wahrscheinlich auch ein Stückchen weiter fortgeschritten ist. Also wie beobachtest du es mit dem bürgerlichen Resonanzraum und der autoritären Wende der Mitte?
Naja, ich würde sagen, dass Österreich da tatsächlich teilweise auch noch mal ein Stück krasser ist. Und ich würde das festmachen an dem Beispiel der Korrektivrecherche, wo die AfD-Spitze ja zumindest auf Distanz gegangen ist, anfangs zu den Mitarbeitern, die bei diesem Geheimtreffen vor Ort anwesend waren. Herbert Kickl, also der aktuell an der Spitze der FPÖ, In Österreich steht hingegen hat das Treffen verteidigt und die Pläne dort gut geheißen und unterstützt, dass man juristisch mal überprüfen sollte, ob es möglich ist, auch Menschen, die inzwischen Staatsbürgerinnenschaft erhalten haben, nicht doch abschieben zu können. Und ich habe das Gefühl, dass teilweise der Diskurs mit den Distanzierungsaufforderungen auch so ins Absurde getrieben wird, wenn jetzt auf EU-Ebene die AfD als irgendwie die krassere Partei als die FPÖ verhandelt wird und Einzelne mit der AfD keine Koalition mehr im rechtsextremen Spektrum eingehen wollen. Und auch in Österreich Forderungen laut geworden sind, dass sich die FPÖ von der AfD distanzieren solle, dann würde ich sagen, es ist einfach total absurd, weil in Österreich einfach solche NS-verharmlosenden Saga nicht mehr zu Skandalen führen. Also die gibt's ja. Und auch diese Selbstinszenierung von Kickl als Volkskanzler knüpft ja an Begrifflichkeiten, die auch aus dem Nationalsozialismus stammen etc. Und da gibt's dann schon ein, zwei Medienartikel darüber, aber die Empörung, vor allem auch von der Zivilgesellschaft, die ist einfach nicht mehr in gleicher Maßen vorhanden, wie das in Deutschland zumindest zeitweise noch mobilisierbar ist. Und das meine ich halt eben mit diesem Gewöhnungseffekt und der Normalisierung. Also wir hatten einfach so viele Skandale über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass die einzelnen neuen Skandale nicht mehr skandalisierungsfähig sind, weil sich, würde ich sagen, breite gesellschaftliche Schichten einfach schon daran gewöhnt haben, dass rechte PolitikerInnen, und das mag uns vielleicht tatsächlich auch wenig überraschen, rechte Begrifflichkeiten verwenden, rechte Politiken gutheißen, mit Rechtsextremen zusammenarbeiten etc. Nichtsdestotrotz, und da möchte ich vielleicht nochmal anknüpfen auch an die Frage der Modernisierung, denke ich, also das Österreich-Beispiel zeigt sozusagen diese Normalisierung, aber gleichzeitig würde ich sagen, dass so Bezüge auf den Nationalsozialismus, Verharmlosung, Relativierung etc. in dieser modernisierten rechtsextremen Politik der AfD eher Seltenheiten sind. Also eigentlich gehört gerade zu diesem Modernisierungsprozess die Altlasten der verstaubten, unter Anführungszeichen, alten Rechten ein bisschen hinter sich zu lassen und auch nicht mehr so offen diese Bezüge auf den Nationalsozialismus zu tätigen oder selbigen gut zu heißen, auch nicht mehr so stark sich in so einem völkischen Antikapitalismus zu verorten oder auch irgendwie auf so eine Massenbewegung zu setzen, die jetzt irgendwie die Demokratie stürzt, sondern ich würde sagen, dass sich der Rechtsextremismus auch insofern modernisiert hat, als dass er sich mit der Demokratie sehr stark arrangiert hat und sich als Teil dieser Demokratie begreift und das Moderne eigentlich auch gerade darin liegt, die Demokratie zu versuchen, mit demokratischen Instrumenten von innen auszuhöhlen. Das heißt, dass moderne rechtsextreme Parteien sich als demokratisch legitimiert inszenieren, weil sie ja bei Wahlen auch partizipieren und da teilnehmen und gleichzeitig aber natürlich alles andere als demokratisch geworden sind, weil sie häufig genau versuchen, Minderheitenschutz, demokratische Rechte für gerade vulnerable Gruppen eben auszuhöhlen und abzuschaffen, wie sich halt eben an der Politik gegenüber rassifizierten Menschen, gegenüber Geflüchteten etc. zeigt. Mhm. Ich würde sagen, das ist ein ganz zentraler Aspekt, aber eben auch jener im Hinblick auf Pluralisierungsprozesse. Also Rechtsextreme zielen auch nicht mehr nur so stark drauf ab, jetzt irgendwie einen Wunsch-Fan zu haben, der allen Vorschriften einer autochthonen Gesellschaft irgendwie entspricht oder einen Wunschwähler, vielleicht ist so besser formuliert, sondern auch im Rechtsextremismus haben Pluralisierungsprozesse stattgefunden und haben Strategien entwickelt, um auch für breitere gesellschaftliche Schichten ansprechbar zu sein und das insbesondere auch für Gruppen, die vielleicht so von ihrem gesellschaftlichen Status oder von ihrer Herkunftsgeschichte jetzt gar nicht in erster Linie so Zielpublikum der AfD wären. Und dazu, und das haben wir jetzt eh auch in dem Gespräch schon ein paar Mal erwähnt, zählen auch lesbisch-schwule Personen oder sogar Transpersonen oder eben auch POCs oder Juden und Jüdinnen. Und ich denke, da ist halt eben auch ein wichtiger Aspekt in den Analysen zur AfD, und das habe ich jetzt eh auch schon ein paar Mal erwähnt, ihnen diese Widersprüche nicht immer ständig vorzuwerfen und zu sagen, ihr vertretet ja gar keine wirkliche Frauenrechte oder ihr setzt euch ja gar nicht wirklich für homosexuelle Menschen ein, sondern eben anzuerkennen, dass die AfD sehr erfolgreich ist, unterschiedliche, scheinbar widersprüchliche Positionen miteinander zu verbinden und auch Strategien gefunden hat, um diese Widersprüche zu überbrücken und auch die einzelnen Angehörigen von Minderheiten für sich da subjektive Möglichkeiten gefunden haben, um ihren Zugang zu so einer Dominanzgesellschaft, die die AfD ja ständig anruft, zu finden. Ganz häufig natürlich über äußere Feindbilder so einen einenden Kitt, der sich dadurch ergibt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das ein sehr wirkungsvolles Mittel, mit dem die AfD auch sehr stark arbeitet. Und ich glaube, wichtig ist auch zu erkennen, dass trotz dieser Modernisierungsprozesse und auch dieser ein Stück weit Pluralisierungsprozesse, die die AfD da sehr gelungen umzusetzen schafft, das aber nicht aus dem Blick gerät, dass es natürlich in den Ideologien und vor allem auch in der Politik ganz klare inhaltliche und auch strukturelle Anleihen von faschistischen Traditionen der Anti-Aufklärung oder auch des Antiliberalismus und Antipluralismus gibt. Und die eben auch aufzuspüren, sehe ich als eine wichtige Notwendigkeit einer Analyse der AfD.
Würdest du sagen, das ist ein strategisches Verhalten zu Pluralismus? Also wenn man sich davon eben verspricht, dann sich selbst zu verharmlosen, mainstreamiger dazustehen, weil du hast ja schon gesagt, auf der inhaltlichen Ebene und der programmatischen Ebene ist die AfD natürlich eine Katastrophe für queere Menschen, für Frauen zum Beispiel und auch für Lohnabhängige.
Ich glaube, dass ein Problem des Vorwurfs der strategischen Instrumentalisierung darin liegt, dass sich Linke es mit dieser Form der Analyse oder Erkenntnis immer so ein Stück weit leicht machen. Also zu sagen, das, was die AfD in Bezug auf Frauenpolitik oder homosexuellen Politik etc. macht, das ist alles nur strategische Instrumentalisierung, weil dadurch einfach verkannt wird, dass bei bestimmten Personengruppen da ganz subjektive Bedürfnisse angesprochen werden, die die AfD offensichtlich beantworten kann. Und ich glaube, deswegen ist es eben viel wichtiger, von diesen Vorwürfen der Instrumentalisierung Abstand zu nehmen und sich anzuschauen, was sind denn jetzt tatsächlich die Motivationen für Transpersonen in der AfD, sich da zu engagieren und dort Politik zu machen. Wie schaffen die das, diese für uns offensichtlichen Widersprüche zu überbrücken? Und welche Angebote macht die AfD ihnen da auch und was bringt es der AfD? Und ich glaube, nur so, durch eine tiefergründige Analyse, wird es dann auch möglich, eben die Hinwendungsanreize zu verstehen und auch alternative Angebote zu machen. Und ich habe halt das Gefühl, dass dieser Instrumentalisierungsvorwurf, das ist mir ein bisschen zu einfach. Damit kommen wir nicht weiter. Also ich kenne das auch sehr stark aus der Debatte zum Beispiel rund um die Frauenmärsche, die die AfD 2018 organisiert hat, wo ganz viele Linke irgendwie darauf reagiert haben, ja, auf den Frauenmärschen, da waren ja nur Männer. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, ja, das mag schon stimmen, dass ja die Beteiligung von Frauen vielleicht tatsächlich nicht so stark war. Aber es hat auch viele Frauen mobilisiert und das muss man ernst nehmen. Und man muss sich anschauen, warum lassen sich Frauen von so einem Angebot ansprechen? Was bringt es denen? Und gleichzeitig denke ich mir, ja, wo sind denn auch ganz oft die linken Männer bei feministischen Demos? Also ist jetzt irgendwie auch nichts, was man per se komplett irgendwie schlecht reden muss, dass sich Männer grundsätzlich auch für Frauenrechte engagieren, wenn auch im Fall der AfD natürlich aus den falschen Motivationen, weil da wird ja irgendwie auch keine Demo zum Thema Frauen- oder Schwulenrechte oder Ähnlichem finden. Also Demos zu Schwulenrechten hat es von der AfD eh nicht gegeben, aber zu Frauenrechten finden, die nicht gleichzeitig den Fokus haben, rassistische Politiken zu verbreiten. Nichtsdestotrotz denke ich, es ist einfach wirklich, wirklich wichtig, sich nicht mit diesen einfachen Erklärungen zufrieden zu geben, sondern den Blick nochmal tiefer zu richten.
Ja, Leute, ich möchte an dieser Stelle kurz all meinen Fördermitgliedern danken. Es sind mehr als 1200 Leute, die monatlich Dissens mit einer Spende supporten. Und ihr macht es möglich, dass ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann. Danke euch dafür. 1200 Leute, das klingt viel, aber es braucht tatsächlich noch ein paar mehr Menschen, um die Zukunft von Dissens zu sichern. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist und du es dir außerdem auch leisten kannst, dann mach doch jetzt mit und werde Fördermitglied. Du finanzierst als Teil der Dissens-Community damit nicht nur meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew, Inken und Valentin. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt es den Sammelband von Judith und Thorsten zu gewinnen, rechts, wo die Mitte ist. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit den Rechtsextremismusforschern Judith Götz und Thorsten Mense. Lass uns das doch gerne mal machen, auch anhand des Beispiels von Transfeindlichkeit der Partei und gleichzeitig Transpersonen in der AfD. Da schreibst du auch einen Beitrag zu in deinem Buch. Also lass uns mal ein bisschen genauer auf die Modernisierung des Rechtsextremismus, so nennt ihr das, blicken. Denn die AfD, das ist ja auf einer oberflächlichen Ebene ziemlich obvious, ne, dass sie nicht so auftritt wie zum Beispiel die NPD oder heute heißt ja die Heimat, ne?
Ja.
Du hast es schon gesagt, sie vertritt sich so einen revolutionären, völkischen Antikapitalismus, hat sich mit der Demokratie engagiert oder hat eher die Idee davon, die Demokratie auszuhöhlen und verpackt dabei ihren Rechtsextremismus natürlich auch recht klug, muss man sagen. Wir kennen das ja, dass sie trotz neoliberaler Arbeits- und Sozialpolitik als Partei des kleinen Mannes wahrgenommen wird, auch viele ArbeiterInnen zum Beispiel erreicht, dass sie trotz Rassismus und Migrationsfeindlichkeit sich People of Color oder Menschen mit Migrationsbiografien in der AfD engagieren oder auch die angesprochen werden als WählerInnen von der Partei und dass sich trotz Antifeminismus wir jemanden wie Alice Weidel im Vorstand haben, ja, eine offen lesbische Frau und du schaust dir jetzt eben an in deinem Beitrag, dass auch Transpersonen sich in der AfD organisieren. Kannst du das mal ausführen, das, was du schon selbst aufgemacht hast, dass wir eine Analyse davon brauchen, was motiviert diese Person bei der AfD mitzumachen? Welches Angebot macht die AfD und was bedeutet das dann letztendlich für linke oder progressive Politik, was man dem entgegenhalten kann? Also wie erklärst du das, dass wir Transpersonen in der transfeindlichen Partei haben? Wie kann man das erklären und was bedeutet das dann eben für auch für Gegenstrategien?
Ja, also ich habe mir eben in einem Beitrag für das Buch angesehen, welche Strategien sich bei Transpersonen finden lassen, die sich eben in der AfD engagieren, um mit der Transfeindlichkeit in der Partei umzugehen oder sich trotz der offenkundigen Transfeindlichkeit der Partei in diesem Spektrum zu engagieren und habe dabei versucht, unterschiedliche Strategien zu identifizieren. Und würde sagen, eine sehr zentrale ist die Leugnung von Transfeindlichkeit, also zu sagen, dass sie in der AfD niemals schlecht behandelt worden wären von niemanden und eigentlich behandelt werden wie alle anderen auch. Eine weitere Strategie ist die Privatisierung, also sozusagen auch von Seiten der AfD selbst, was Menschen irgendwie, welche sexuellen Vorlieben oder Identitäten die haben, das ist sozusagen Privatsache. Natürlich steckt auch ein Ausgleich für eigene Unterdrückungserfahrungen drin, also dass man selbst irgendwie zwar diskriminiert wird von der Gesellschaft, aber irgendwie sich noch als Teil der Dominanzgesellschaft sehen kann durch die Zugehörigkeit zu, unter Anführungszeichen, dem deutschen Volk. Und ich würde aber sagen, dass die zentralste Strategie, und das ist auch die Strategie, von der die AfD profitiert, sich darin finden lässt, dass Transfeindlichkeit externalisiert wird, also auf unter Anführungszeichen andere, vor allem migrantisierte, zugewanderte Menschen projiziert wird und dann natürlich in erster Linie, wie es für aktuelle rechtsextreme Diskurse üblich ist, auf als muslimisch markierte Menschen. Und da versuche ich eben in Anlehnung an Femonationalismus und Homonationalismus, also sprich ein Identifikationsangebot, das rechtsextreme Ideologie oder nicht nur rechtsextreme Ideologie, sondern auch nationalistische, rassistische Ideologien Frauen, aber auch homosexuellen Menschen in der Vergangenheit schon gemacht haben, nämlich über den Nationalismus als bindenden oder vereinenden Kit Angebot zu machen von Zugehörigkeit, von Aufnahme in die Dominanzgesellschaft, aber dabei natürlich auch sozusagen einstehen zu müssen als lebende Beispiele im weitesten Sinne, dass die eigene Gruppe überhaupt nicht transphob ist, dass die eigene Gruppe überhaupt nicht homofeindlich ist, nicht frauenfeindlich, nicht antifeministisch etc. Und ich versuche das als eben in Anlehnung am Femo- und Homonationalismus als Transchauvinismus zu bezeichnen. Der Grund, warum nicht Transnationalismus, hat vor allem damit zu tun, weil Transnationalismus ein bereits existierender Begriff aus der Migrationssoziologie ist und sich der dementsprechend nicht so gut eignet. Aber ich denke, dass Transchauvinismus eigentlich das ganz gut fassen kann, weil er eben auch Transpersonen ermöglicht, sich als Teil des deutschen Wir-Kollektivs zu sehen, in dem eine Grenze zu dem unter Anführungszeichen muslimischen anderen gezogen wird. Und was ich aber wichtig finde, und das, glaube ich, kann auch nochmal die Frage besser beantworten, wie das möglich ist in der AfD oder was es der AfD auch wirklich bringt, weil nämlich dieses Identifikationsangebot für Transpersonen oder andere Personen, die irgendwie so einer Heteronormativität von dieser abweichen, gilt nur für diejenigen, die sich halt eben loyal gegenüber dieser Nation zeigen und bestätigen, dass das unter Anführungszeichen deutsche Volk eben auf gar keinen Fall homophob oder transfeindlich ist. Und gleichzeitig impliziert dieses Identifikationsangebot auch immer so eine Aufspaltung in scheinbar gute Homo- oder Transpersonen auf der einen Seite und böse beziehungsweise schlechte auf der anderen Seite. Und die Schlechten bedeutet halt eben, das sind dann die Personen, die ihre eigenen Interessen zu ernst nehmen oder zu wichtig nehmen und immer mehr Rechte einfordern, immer mehr Gleichstellung haben wollen, vielleicht auch linke Positionen vertreten, sich für eine freundliche Politik gegenüber Geflüchteten oder anderen Minderheiten einsetzen. Und von dieser Dichotomie profitieren dann auch Parteien wie die AfD, weil sie nämlich aufzeigen können, dass die einen sozusagen die Beispiele sind, warum man nicht transphob oder transfeindlich ist. Und gleichzeitig, dass die sich ja auch distanzieren von denen, die immer noch mehr wollen und noch weiter gehen wollen und nie genug kriegen können. Und die Transpersonen, die sich in der AfD engagieren, die, würde ich sagen, die stellen die Fundamente der Ideologie der AfD nicht in Frage. Also Zweigeschlechtlichkeit wird nicht grundlegend in Frage gestellt. Die Transpersonen, die sich in der AfD engagieren, sind jetzt auch irgendwie nicht transgender, also nicht fluid, nicht binär, sondern die nehmen wieder eine eindeutige vergeschlechtlichte Identität an, die sich innerhalb des dichotomen Schemas bewegt. stellen also Heteronormativität auch nicht grundlegend in Frage, weil es nicht um die Ausweitung von zusätzlichen Rechten oder Besserstellung oder Diskriminierungsschutz oder irgendwie Kampf gegen Transfeindlichkeit geht. Und das wird dann eben gegenübergestellt gegen die Bösen, die dann die sind, die unter Anführungszeichen in Lack und Leder auf den Breitparaden rumlaufen und die ein Störfaktor für unter Anführungszeichen unsere Kinder oder die Kinder des deutschen Volkes oder ähnlichem sind. Und so wird es dann der AfD auch wieder möglich, bestimmte homo- und transfeindliche sowie antifeministische Positionen als legitim darzustellen, weil sie sich ja auch nur gegen einen Teil von den Transpersonen richten. Und da würde ich sagen, liegt halt genau auch die Modernisierung des Gedankenguts drin. Also einerseits ein Identifikationsangebot, auch für Menschen, die jetzt irgendwie nicht hundertprozentig so einer weißdeutschen, heteronormativen Dominanzgesellschaft darzustellen, anzubieten, das natürlich nur funktioniert, wenn man ein klares Bekenntnis zu Nationalismus und Rassismus und natürlich auch struktureller Transfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit abgibt und gleichzeitig, dass die AfD sich dann eben als modern inszenieren kann, als irgendwie aufklärerisch gegenüber dem rückwärts gerichteten muslimischen anderen, das als eben das einzige Problem für Transpersonen ausgemacht wird, deren Existenz und Rechte eben nur von diesem rassistisch konstruierten anderen bedroht sein.
Ihr beiden, wir haben jetzt über viel gesprochen, über ja den objektiven Krisenkapitalismus, der auch ein Nährboden für trennende Politiken ist, über das autoritäre Potenzial, das hatte Thorsten angesprochen, das Bedürfnis nach Sicherheit durch so eine vermeintlich natürliche Zugehörigkeit, die autoritäre Wende der Mitte und ja. Auch, Judith, das hast du jetzt eben an einem Beispiel ausgeführt, die Modernisierung des Rechtsextremismus, der eben durch Nationalismus ein Zugehörigkeitsangebot schafft. Vielleicht können wir jetzt mal drauf schauen, was aus eurer Sicht eure Analysen bedeuten für antifaschistische Gegenstrategien. Ja. Und vielleicht erstmal feststellen, dass in 11 Jahren AfD, die gesellschaftliche Linke und die Antifa-Bewegung der AfD bisher nichts entgegenhalten könnten. Jetzt gerade ist sie so schwach wie nie. Die klassische Antifa-Bewegung, aber auch wenn wir uns die Klimabewegung anschauen, die beispielsweise auch bei den Massenprotesten gegen die AfD stark war, auch die ist schwach. Ihr habt in eurem Buch auch einen Beitrag, wo ihr mit Antifa-AktivistInnen diskutiert. Fand ich eine ganz informative Suchbewegung. Was sind denn da aus eurer Sicht auch so die wichtigsten Learnings? Was hat in der Vergangenheit geklappt, was hat nicht geklappt und was braucht es vielleicht auch jetzt, um ja in die Offensive zu kommen?
Ja, vielleicht fange ich einfach mal an und Thorsten, du ergänzt mich dann. Wie du schon gesagt hast, wir haben einige AktivistInnen eingeladen aus unterschiedlichen politischen Gruppen, um mit uns gemeinsam in die Reflexion zu gehen, was denn in den letzten Jahren falsch gelaufen ist. Und ich denke, dass ein sehr zentraler Punkt, der da rausgekommen ist, tatsächlich die Feuerwehrpolitik ist. Also sprich, dass ganz viele Gruppen immer, wenn die AfD irgendwo ein Event hatte, dagegen mobilisiert haben. Und dass das schon teilweise wichtig war, einfach auch um zu zeigen, dass die AfD es überall schwer haben soll, wo sie hinkommt. Und es wird ja auch erfolgreich immer wieder geschafft, zu verhindern, dass sie Räumlichkeiten bekommen oder dass sie ihre Veranstaltungen ungestört abhalten können. Aber gleichzeitig hat das einen großen Druck aufgebaut, immer und überall was zu machen und sich auch oftmals als sehr ressourcenaufwendig erwiesen. Und auch nicht immer als allzu effektiv, weil letztlich konnten die meisten Veranstaltungen auf die eine oder andere Art und Weise stattfinden. Es gab häufig nicht so viel öffentliche Aufmerksamkeit dafür. Gleichzeitig haben sich auch viele traditionelle Spektren, wie zum Beispiel die Zivilgesellschaft, die Gewerkschaften oder die Parteijugenden auch oftmals als nicht so stark mobilisierungsfähig erwiesen, so dass sehr viel irgendwie an antifaschistischen Spektren hängen geblieben ist und dass es oftmals nicht so gut gelungen ist, breitere gesellschaftliche Spektren in Proteste einzubinden. Ich glaube, dass auch irgendwie TeilnehmerInnen von unserem Gespräch noch gemeint haben, war, dass es auch oftmals nicht gelungen ist, Gegenentwürfe zu entwickeln oder Gegenentwürfe auch zum Programm der AfD irgendwie in Stellung zu bringen oder breiteren gesellschaftlichen Spektren zugänglich zu machen. Dass es vielleicht auch manchmal ein Fehler war, sich immer nur auf die AfD zu konzentrieren, zu häufig irgendwie sich auf Wahlen fokussiert wurde, weil ja dadurch auch so ein bisschen die Alltäglichkeit aus dem Blick gekommen ist und auch die Normalisierung der Gewalt und der anderen politischen AkteurInnen, die AfD ja auch immer wieder ermöglicht haben oder ihre Ideen weiter verbreitet haben. Und ich denke, was auch vielleicht noch so ein bisschen Schwierigkeiten waren, dass sich auch durch diese Feuerwehrpolitik sich sehr oft auf die Events konzentriert wurde und eben weniger jetzt so stark auf die Ideologie. Also natürlich gibt es auch bei Protesten immer Aufruftexte und Gründe, warum man sich dagegen stellt. Aber es geht halt sozusagen, ein konkretes Event zu verhindern oder zu stören oder den reibungslosen Ablauf zu verunmöglichen. Aber gegen die Ideologie sozusagen macht es noch nicht per se was. Und andere Schwierigkeiten, würde ich sagen, vor denen linke, emanzipatorische, antifaschistische Spektren irgendwie bis heute stehen, ist, dass sich einfach auch so Organisationsstrukturen verändert haben. Also viele jüngere Menschen organisieren sich eher anlassbezogen, aber machen irgendwie nicht mehr so die kontinuierliche Politgruppenarbeit. Fragen nach langfristiger Organisierung, also wenn dann die jugendlichen Jahre des StudentInnen-Daseins etc. irgendwie vorbei sind, wie schafft man es da, Menschen dabei zu halten und ihnen auch zu ermöglichen, sich zu organisieren, wenn Menschen halt irgendwie Familien gegründet haben, viel Lohn arbeiten müssen oder vielleicht auch gar nie studiert haben, sondern schon viel früher auch in Lohnarbeitsprozesse eingebunden waren. Das, würde ich sagen, waren auf jeden Fall Themen, die da identifiziert worden sind, die eben verbesserungsbedürftig sind oder wo es irgendwie auch künftig Auseinandersetzungen dazu braucht. Und ich finde, ein Satz von der Aktivistin aus Österreich beschreibt halt auch sehr gut die Widersprüche und Schwierigkeiten auch in der Beschäftigung mit Rechtsextremismus beziehungsweise rechtsextremen Parteien, weil sie zieht so das Fazit, dass es ganz häufig eben keine Option ist, nichts zu tun gegen rechtsextreme Veranstaltungen und gleichzeitig aber auch dadurch Schwierigkeiten entstehen. Und sie formuliert es so: Keine Skandalisierung bedeutet Normalisierung, aber Skandalisierung bedeutet auch Normalisierung. Und das hat halt eben das österreichische Beispiel, finde ich, ganz gut gezeigt, dass wenn es keine Gegenstimmen gibt, wenn es keine Proteste gibt, dann bleiben bestimmte Ideologien der Ungleichheit einfach komplett unkommentiert als legitimer Bestandteil von einem scheinbar demokratischen Diskurs, obwohl die Positionen zutiefst undemokratisch sind. Und gleichzeitig bedeutet aber auch, auf alle Sager, auf alle Aktionen, auf alle Events zu reagieren, auch eine Normalisierung herzustellen, auch in dahingehend, dass dadurch die Rechten noch immer mehr und mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und da, glaube ich, haben wir jetzt alle noch nicht so die perfekten Lösungen gefunden dafür, wie mit diesen Widersprüchen auch umzugehen, außer vielleicht häufiger innehalten, um weitermachen zu können an manchen Punkten auch und sich vielleicht gut zu überlegen, wann, bei welchen Events ist es notwendig, ist es wichtig, sich dagegen zu stellen, mit welchen Ressourcen und tatsächlich mehr zu fokussieren, auch auf Bündnisarbeit, breitere Spektren zu erreichen, niederschwellige Angebote zu setzen. Also bei den positiven Beispielen haben einige GenossInnen auch erzählt, dass sie versuchen halt stärker auch in Kleinstädte zu gehen oder Mittelstädte und versuchen dort Veranstaltungen zu machen, um mit Menschen ins Gespräch zu gehen, Nachbarinnenschaftsgruppen zu gründen, vielleicht auch eher mal in linksliberalen Gegenrechtsbündnissen sich zu engagieren und da Inhalte reinzubringen, auch wieder stärker Anknüpfungspunkte, Kooperationen zu suchen mit anderen Bewegungen, wie zum Beispiel der Klimagerechtigkeitsbewegung oder mit feministischen Spektren und Bündnissen, langfristigere Organisierung zu ermöglichen und halt, was ich persönlich auch ganz, ganz wichtig finde, und das macht auch einen Beitrag in unserem Buch stark, die extreme Rechte schafft so gut wie kein anderes politisches Spektrum, Social Media für sich zu nutzen. Und da denke ich, braucht es vor allem auch verstärkt digitale Gegenstrategien. Hm.
Ja, ich meine, da gab es jetzt zum Beispiel auch aus linken und progressiven Kreisen dieses Reclaim TikTok, was eine lobenswerte Initiative war, um ja der Dominanz der AfD auf TikTok, da auch unter jungen Menschen, was vielleicht ein Teil neben den Identifikationsangeboten auch der Erklärung ist, warum sie auch bei jungen Menschen gerade jetzt zuletzt auch so erfolgreich war, dass sie eben auch eine gute Social-Media-Strategie fährt. Aber Thorsten, ich würde dir auch gerne die Gelegenheit geben, wie du auf die vergangenen Jahre der antifaschistischen Mobilisierung gegen die AfD blickst und vielleicht auch auf die Frage, wo es hingehen muss jetzt in den nächsten Jahren. Also wir müssen uns ja keine Illusion machen, dass jetzt irgendwie kurzfristig sich da die AfD zurückdrängen lässt, aber wo es langfristig hingehen muss, um ja dem Rechtsextremismus da was entgegenzuhalten. Hm.
Also ohne quasi zu viel spoilern zu wollen, was das Gruppeninterview angeht, ich war schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass, ich sag mal, auch von Gruppen, die ursprünglich mal so ein bisschen eine andere politische Agenda hatten, sehr deutlich gemacht wurde, jetzt muss es darum gehen, die AfD zurückzudrängen und den Fokus darauf und große Bündnisse. Und ich kann sozusagen, den Gedanken dahinter kann ich verstehen, und natürlich war erstmal diese Massendemonstration Anfang des Jahres in Deutschland, die ja in den allermeisten Orten zuerst aus Antifa-Strukturen hervorgegangen sind, wo die Antifa-Gruppen total überrascht waren, dass da nicht wie sonst 200, sondern plötzlich 10.000 Menschen auf der Straße standen. Also ne, das war auch die Erfahrung in Leipzig.
Oder Fridays for Future, die waren auch wichtig, oder?
Ja, genau, die waren auch, aber es war ja tatsächlich nicht so, also die, ich sag mal so, die bürgerliche Mitte und die großen Parteien, die haben sich ja dann dran gehängt. Aber erstmal ging es ja genau aus Fridays for Future oder Antifa-Strukturen hervor. Und genau, und ich kann diesen Gedanken oder das Bedürfnis auf jeden Fall auch nachvollziehen, weil eben diese Bedrohung gerade so real ist und wir alle wissen, dass je mehr Macht irgendwie in dem konkreten Fall die AfD bekommt. Ich wohne in Leipzig, das heißt, ich werde in Sachsen ganz konkret davon betroffen sein, und je mehr Macht die AfD bekommt, umso mehr werden die Handlungsspielräume für linke oder grundsätzlich radikale Politik natürlich eingeschränkt werden. Und gleichzeitig, also wenn man es eben nicht nur darum geht, gut, was machen wir in Bezug auf die Landtagswahlen oder vielleicht noch auf die Landtagswahlen, die in 5 Jahren kommen, sondern wenn es tatsächlich sozusagen um langfristige Ideen geht, finde ich, das ist halt weiterhin ein wichtiger Teil, und das ist ja auch sozusagen, was wir mit dem Buch machen wollen, wichtiger Teil der Analyse eben ist, naja, zu sehen, dass dieses faschistische Begehren, was es gibt, eben aus der ökonomischen, heißt kapitalistischen Ordnung heraus entsteht. Und dass es eben daraus entsteht, dass der Kapitalismus die ganze Zeit den Menschen ein gutes Leben verspricht und es ihnen gleichzeitig notwendig vorenthält und ihnen dann noch erklärt, dass sie eigentlich selber dran schuld seien, oder eben die sogenannten Ausländer, Sozialschmarotzer oder Juden, Jüdinnen, und wer halt gerade das Feindbild bedient. Mhm. Und sozusagen, um den Bogen noch so ein bisschen weiter zu spannen, und damit mit dieser Ordnung geht ja auch eben dieses krasse Konkurrenzdenken einher oder überhaupt, dass wir in Konkurrenzgesellschaften leben, was ja durch die letzten Jahrzehnte und den Siegeszug des Neoliberalismus sich nochmal enorm verschärft hat, dass sich eben dieses durch die Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche, dieses sozial-darwinistische Denken halt noch viel weiter verbreitet hat. Und das hat ja sehr viele Anknüpfungspunkte an so ein faschistisches Gesellschaftsbild, wo nur noch das Recht des Stärkeren zählt. Und wenn man quasi so ein bisschen mehr auf diese Metaebene geht und die Frage, was man dem entgegensetzen müsste, denke ich, müsste es halt auch, und das ist jetzt ja auch keine neue Idee, Teil von antifaschistischer Praxis sein, sozusagen, naja, die gesellschaftliche Ordnung in den Blick zu nehmen und sich im konkreten Fall vielleicht auch zu überlegen, wie könnten denn konkrete Formen der Solidarität aussehen, die dem was entgegensetzen, weil das, was ich schon vorhin in unserem Gespräch gesagt habe, hat es diese Anziehungskraft ja viel damit zu tun, dass die Menschen diese Gemeinschaften suchen, die ihnen sozusagen dieses Solidaritätsversprechen gibt und die so eine Anspruchsgemeinschaft ist, wo man dann gemeinsam besser dasteht in den Verteilungskämpfen und in der globalen Konkurrenz und im Wettbewerb. Und vor allen Dingen haben halt gerade autoritäre und identitäre Gemeinschaftsvorstellungen Konjunktur. Und da müsste sich die Linke halt schon die Frage stellen, wie könnte es andere progressive Formen von Solidarität geben, die halt eben auch langfristig quasi dieses faschistische Begehren zumindest verringern können, solange es den Kapitalismus noch gibt. Und so wie es aussieht, wird das ja auf jeden Fall noch eine Zeit lang so bleiben.
Das war jetzt aber ein Appell, sage ich mal, an die gesamtgesellschaftliche Linke, oder? Weil ich glaube, antifaschistischer Aktivismus kann ja auch weiterhin noch gut funktionieren, wenn er Recherchearbeit zum Beispiel macht, oder?
Gar keine Frage.
Also aber ist ja nicht allein an der Antifa-Bewegung. Ja.
Nein, das nicht. Aber also sozusagen aus meiner Antifa-Sozialisationszeit, die Diskussion, dass Antifa mehr ist als nur gegen Nazis, die ist ja schon eine sehr lange Diskussion. Und das heißt ja nicht, dass man quasi, weil man eine größere theoretische Analyse im Hintergrund hat, nicht auch ganz konkret und aktiv moderne Nazis bekämpfen kann. Aber es sollte halt nicht dabei stehen bleiben. Insofern ist das schon auch an die Antifa-Bewegung gerichtet von mir.
Judith, magst du noch ergänzen?
Ja, ich meine, ich glaube, mein Appell geht vielleicht auch nochmal raus, nicht nur an Antifa, aber natürlich auch feministische Agenten ernst zu nehmen und sich stärker auch mit geschlechterreflektierten Perspektiven auseinanderzusetzen, weil die Angebote, die die AfD und andere rechtsextreme Gruppierungen machen, einfach auch sehr, sehr stark vergeschlechtigt sind und es hier eben auch die dementsprechenden Analysen braucht und Gegenstrategien und gerade auch Feminismus so krass angegriffen wird und hier einfach ganz wichtige BündnispartnerInnen und Allianzen wichtig und notwendig sind. Und dass man sich eben auch über die schwierigen Themen drüber traut und sich nicht mit eben so vereinfachten Analysen zufrieden gibt. Mhm. Weil ich denke, dass man rechtsextremes Gedankengut auch wirklich nur gut effektiv bekämpfen kann, wenn man sich auch intensiv damit beschäftigt und tiefgreifende Analysen tätigt, um eben die Hinwendungsanreize der Ideologie zu verstehen, weil mit den ewig gleichen Vorwürfen, dass rechte Ideologien vertreten und das Rechte mit anderen rechten Netzwerken etc., glaube ich, erreichen wir heute einfach niemanden mehr. Und dementsprechend, glaube ich, muss es eher darum gehen, die Konsequenzen ihrer Ideologien aufzuzeigen, die Bedrohungen, die dadurch entstehen und auch zu verstehen, was das für Menschen attraktiv macht, um andere gesellschaftliche Utopien entwickeln zu können und auch stark machen zu können als alternative Angebote.
Ich würde jetzt mit bei euch beiden doch nochmal gern kurz einen Ausblick auf die Landtagswahlen wagen. Klar, so eine langfristige antikapitalistische Perspektive, Thorsten, die würde ich so unterschreiben, so, aber jetzt stehen ja erstmal Landtagswahlen bevor und die Gefahr ist sehr real, dass die AfD in den drei Bundesländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg da stärkste Kraft wird. Nicht auszuschließen, dass sogar die Brandmauer, die ja ohnehin schon bröcklich war, ne, wir erinnern uns an Kemmerich in Thüringen 2020, so auf kommunaler Ebene gibt es schon viele Kooperationen zwischen CDU etwa und der AfD. Also dass die dann im Nachgang nach diesen Landtagswahlen dann vielleicht noch bröckliger ist so und ich weiß nicht, vielleicht sogar die AfD Regierungsbeteiligung hat oder es irgendwie eine stille Form der Tolerierung einer Minderheitsregierung durch die AfD gibt oder sowas. Ne? Ja. Aber wie blickt ihr auf diese Landtagswahlen, auf was für Szenarien müssen wir uns da einstellen aus eurer Sicht und was befürchtet ihr, wird passieren, wenn die AfD im Herbst da in diesen Landesparlamenten noch mächtiger wird?
Ich kann ja mal anfangen, weil ich da konkret von betroffen sein werde.
Ja.
Vielleicht noch ein kurzer, ich weiß, dass diese langfristige antikapitalistische Perspektive immer sehr phrasenhaft klingt. Ich denke, man darf sie trotzdem nicht komplett außer Acht lassen, aber mir ist das ja schon auch bewusst, dass das wahrlich nicht gerade das ist, was ansteht, wenn man sich die Verhältnisse anguckt, in denen wir uns gerade bewegen, die eben sind, dass sie zumindest in Umfragen zufolge in allen drei Bundesländern ja gerade auf Platz 1 steht. Mit den Szenarien, ich finde es schwierig. Also ich traue der CDU, zumindest in Sachsen, grundsätzlich alles zu. Sie ist aber ja doch sehr vehement gerade, also selbst die Teile der sächsischen CDU, die man sonst von dem, was sie an Inhalten vertreten, eigentlich kaum noch von der AfD unterscheiden kann. Selbst die sind ja sehr stark gerade dabei, deutlich zu machen, dass sie auf gar keinen Fall koalieren werden und dass das, ich glaube, teilweise haben sie schon die AfD als Nazis bezeichnet und so. Also die legen eher nochmal einen Gang zu. Ob sie nicht nach der Wahl sagen, man müsste jetzt irgendwie den Wählerinnenwillen und Volkeswille akzeptieren und respektieren und macht deswegen doch eine Koalition, ne? Das ist ihnen auf jeden Fall alles zuzutrauen. Deswegen, und gleichzeitig ist ja also aktuellen Umfragen in Thüringen zufolge, könnte auch das Bündnis Sarah Wagenknecht mit der AfD zusammen sogar fast auf eine absolute Mehrheit kommen. Vielleicht treffen sich da dann auch die autoritären Parteien und gehen ein Zweckbündnis ein. So oder so, ich glaube, unabhängig davon, wie die Wahlen tatsächlich ausgehen und wer Regierungsverantwortung bekommt, ist es halt wichtig, sich klarzumachen, das wird noch schlimmer werden, auf jeden Fall. Und selbst wenn die AfD keine Regierungsverantwortung hat, und das ist ja ein Punkt, der uns auch mit dem Buch wichtig ist, was ich gerade so ein bisschen polemisch gesagt habe, es ist einfach tatsächlich so, dass wenn man sich anguckt, die Forderungen zur Migration, die Forderungen zum Gendern oder sonst was, kann man wirklich die sächsische CDU nicht mehr von der AfD unterscheiden. Und da ist wieder auch, weil wir das am Anfang hatten, so ein Problem, dass es ja auch bis hin zur Linken so Ideen gibt von so einer demokratischen Volksfront, die man jetzt bilden müsste, um die AfD um jeden Preis aus der Regierung fernzuhalten. Da ist aber teilweise nicht viel gewonnen, wenn man sich irgendwie die CDU anguckt. Ich will das nicht gleichsetzen, aber das ist trotzdem was finde ich, oft hinten runterfällt in diesen Diskussionen. Und selbst wenn es jetzt diesmal im Herbst noch nicht gelingen sollte, wer weiß, wie es in 5 Jahren aussieht. Also das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt. Also so gesellschaftliche Prozesse sind meist sehr langsam und sehr schwerfällig. Und auch das muss man, glaube ich, bei der Frage der Gegenstrategien im Blick behalten. Es geht nicht nur darum, was im September und im Oktober irgendwie hier gewählt wird, sondern es geht auch darum, wie vielleicht in 5 Jahren gewählt wird. Und ja, sich eher, da ist wieder der Alarmismus, sich eher auf den Worst Case einstellen dabei. Was dann wirklich passiert, wenn sie an der Macht sind, könnte ich jetzt ein bisschen an Judith wieder übergeben, weil es in Österreich mit der FPÖ ja zum Teil schon die Erfahrung gibt. Ja, vielleicht soweit erstmal.
Ja, also Prognosen traue ich mir keine zu, weil ich denke, da hat Thorsten tatsächlich die viel besseren Einblicke und auch mehr Expertise in die unter Anführungszeichen Regionalpolitik hin. Aber tatsächlich haben wir in Österreich schon mehrfach erlebt, was es bedeutet, eine Regierungsbeteiligung von einer rechtsextremen Partei in Kombination mit konservativem, rechtskonservativem. Und ich habe mir das vor allem immer wieder aus einer feministischen Perspektive angeschaut. Und als 2017 die letzte türkis-blaue Koalition angetreten ist, hat er schon zu den ersten politischen Maßnahmen auch gezählt, feministischen, frauenpolitischen Einrichtungen massiv Gelder zu kürzen, deren Arbeit zu verunmöglichen und gleichzeitig auch so eine Aufspaltung zu betreiben in jene, die vielleicht sich nicht so stark öffentlich kritisch äußern und jenen, die da Protest auf jeden Fall kundtun. Und da denke ich, dass es auf jeden Fall wichtig ist, sich angesichts solcher Bedrohungen von finanziellen Kürzungen nicht aufspalten zu lassen und nicht gegeneinander ausspielen zu lassen, sondern dass es halt vielleicht manche zuerst trifft, aber die anderen werden sicher zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Das halte ich auf jeden Fall für einen sehr, sehr zentralen Punkt. Und ich glaube, viele andere Politiken, die passiert sind, also die vor allem in Richtung Beschneidung von Rechten oder Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen von insbesondere migrantisierten Menschen, rassifizierten Menschen gegangen sind, ich denke, die stehen auch in Deutschland sehr stark auf der Agenda. Und dementsprechend sind da auch politische Maßnahmen in die Richtungen zu befürchten. Also ich glaube, viele gesellschaftliche Errungenschaften, die in den letzten Jahren vor allem auch auf so rechtlichen Ebenen erreicht wurden, sind eben nicht in Stein gemeißelt, sondern lassen sich wieder rückgängig machen. Und das ist genau das, was wir auch beschrieben haben mit dem Aushöhlen der demokratischen Institutionen beziehungsweise mit demokratischen Mitteln, Rechte zu beschneiden oder die Politik durchzusetzen. Und ich glaube, da lohnt es sich einfach auch, so früh wie möglich auch zum Beispiel Schulungen für auf Regionalebene PolitikerInnen zu machen, wie damit umgehen, wie auch bestimmte politische Maßnahmen verhindert werden können, viel Lobbyarbeit zu betreiben etc., um nur so ein paar Eckpunkte anzureißen. Ich glaube, das wird nochmal eine ganze Sendung füllen, um die Tiefe zu blicken. Ja,
ja, danke euch. Nur zum Ausblick, wir haben jetzt schon viel über Analyse gesprochen. Jetzt würde ich gerne nochmal kurz die emotionale Ebene bei euch ansprechen. Habt ihr eigentlich manchmal Angst vor der Zukunft? Also wenn wir uns anschauen, wie die Klimakrise weiter eskaliert, wie unsere westlichen Gesellschaften weiter in Richtung Autoritarismus kippen könnten. Also in der EU haben wir einen Rechtsruck erlebt, in vielen Ländern schon postfaschistische oder eben autoritäre Regierungen an der Macht. In Deutschland gewinnt die AfD an Zustimmung. Wir erleben auch mehr rechte Gewalt auf den Straßen. Habt ihr da manchmal Angst vor der Zukunft und wie geht ihr mit so einem Gefühl um?
Angst vor der Zukunft merke ich bei mir, Angst ist glaube ich das falsche Wort. Also ich bin natürlich besorgt angesichts des Zustandes der Welt und dass es eher gerade danach aussieht, dass es schlimmer wird. Und also ne, das ist ja auch so eine, das ist ja auch so eine Dynamik. Also ich meine, wir sind gefühlt schon mitten in der Klimakatastrophe. Das wird wiederum zu weiteren Verwerfungen geopolitisch führen und in der Regel führen die eher dazu, dass das rechte Lager und autoritäre Gruppen und Parteien und Bewegungen noch stärker werden. Also das, ich habe eher einen düsteren Blick in die Zukunft. Ich finde die Ohnmacht, die damit einhergeht, ist eher das, was mich, und auch Resignation zum Teil vielleicht, was mich beschäftigt. Was ich, also ich meine, da ich nun mal in Leipzig wohne, was ich schon merke, was ich krass finde, ist, wie regelmäßig in, weiß nicht, Kneipenrunden oder so ernsthaft darüber geredet wird, was man im September macht, wenn die AfD an die Regierung bekommt und ob Leute vielleicht aus Sachsen wegziehen oder ähnliches. Und dass, ja, dass das halt ernsthaft Thema ist, dass man über solche Sachen redet und auch reden muss. So, ne? Also sei es auch Leute, die irgendwie, Judith hat es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, Leute, die in demokratischen Initiativen oder feministischen Initiativen hier angestellt sind oder Arbeit machen, die halt alle nicht wissen, wie das irgendwie mit der Finanzierung nach September aussieht, oder Menschen, die halt aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens oder ihres Geschlechts nochmal konkreter betroffen sein werden von so einer rechten Politik, die ja stattfindet, wie gesagt, um es nochmal zu betonen, auch schon ohne der AfD an der Regierung. Und ja, da merke ich, dass es mir quasi nahe geht, dass, also vor 10 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mal an den Punkt komme, dass ich mit Leuten überlege, ob man dann noch länger, es ist jetzt nicht irgendwie eine ganze Republik, aber zumindest irgendwie eine Region verlässt, weil die Verhältnisse zu krass werden. Und das ist schon beängstigend, ja.
Also ich muss sagen, ich habe schon Angst. Also mir machen einerseits die vielen globalen Krisen große Ängste, weil die einfach die perfekten Grundlagen sind, dass sich einfach viele Konflikte noch weiter zuspitzen werden. Und auch wenn man so das Globalgeschehen ansieht mit Kriege in Israel, Palästina, Ukraine, Russland etc., dann sind es schon auch Bedrohungen, die immer näher rücken, abgesehen von den vielfältigen Katastrophen, Konflikten, die halt nicht so auf unserem Radar sind, wie beispielsweise der fortbestehenden Angriffe der Türkei auf die kurdischen Gebiete oder was gerade im Sudan passiert. Also ich habe oft das Gefühl, es sind so viele Baustellen und die überfordern mich, weil ich einfach auch nicht weiß, wo anfangen, was alles machen. Und ich habe aber auch so das Gefühl, dass Politaktivismus, gesellschaftspolitisches Engagement der einzige Ausweg aus der Ohnmacht ist und das Einzige, was mir irgendwie auch hilft, mit diesen Ängsten und vielseitigen Bedrohungslagen auch umzugehen. Also zumindest, es klingt so moralisch, aber mir sagen zu können, ich kann in der Zukunft auch irgendwann mal in den Spiegel schauen, weil ich irgendwie meinen klitzekleinen Teil dazu beigetragen habe, was die gesellschaftlichen Missstände zu machen. Und gleichzeitig, abgesehen von diesen vielfältigen Baustellen, man weiß gar nicht, wo anfangen, es ist auch verdammt anstrengend. Also ich bin in Österreich schon auch massiven Anfeindungen ausgesetzt. Es vergeht irgendwie kein medialer Auftritt von mir, wo ich einfach nicht massive Anfeindungen bekomme und wo immer wieder versucht wird, einfach meine Expertise zu schmälern und wo ich natürlich auch ganz klassisch sexistischen Anfeindungen ausgesetzt bin. Und das ist auch einfach sehr anstrengend, das zehrt auch sehr viel. Und gleichzeitig weiß ich auch, also irgendwie als Person mit österreichischer Staatsbürgerinnenschaft und weißer Hautfarbe habe ich ein großes Privileg, weil ich kann mir aussuchen, diese Arbeit zu machen oder auch nicht. Und es ist vielleicht auch die Art und Weise, wie ich dieses Privileg auch versuche, nutzbar zu machen. Aber genau. Und in Bezug auf Auswandern, also tatsächlich, wir haben ja auch im September Wahlen in Österreich und das sieht auch nicht sonderlich gut aus. Und natürlich scherze ich auch immer wieder rum, dass ich dann Berufsverbot bekommen werde und ohnehin auswandern muss. Aber einzig die Antwort darauf, wohin ich denn auswandern könnte, habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Also wenn ihr da Tipps für mich hättet, wo es denn gerade besser oder schöner wäre, bin ich auf jeden Fall offen dafür. Und gleichzeitig mag ich auch nicht so pessimistisch enden. Also ich glaube, es ist trotz allem wichtig. Die Dinge müssen nicht so sein, wie sie sind. Sie könnten auch ganz anders sein. Und genau, ich will nach wie vor alles verändern.
Ja, schöne Worte zum Abschluss. Judith, danke für eure offenen Worte. Danke für euer Engagement, für eure Expertise, die ihr in Buchform auch gepackt habt. Das möchte ich allen unseren Zuhörenden empfehlen. Danke für euren Besuch.
Danke.
Danke dir für die Einladung und das spannende Gespräch.
Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Distance-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren Judith Götz und Thorsten Mense. Wenn ihr euch für die beiden oder ihren Sammelband Rechts, wo die Mitte ist, interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Ja, und wenn ihr in einer der Ostbundesländer Brandenburg, Sachsen oder Thüringen lebt, dann ja, geht zur Wahl, macht euer Kreuz und haltet auch Leute, die ihr kennt, an, zur Wahl zu gehen und demokratisch zu wählen und nicht faschistisch. Das war's dann noch von mir soweit an dieser Stelle. Denkt bitte dran, dass Dissens euren Support braucht. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier. Hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen. Und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.